Schon 34 Stunden vor Beginn des Brüsseler Krisengipfels schien dessen wichtigstes Ergebnis festzustehen. Es wird am kommenden Freitag keinen unkontrollierten Brexit geben. Da zeigte sich Luxemburgs Europaminister Jean Asselborn ganz sicher.
Wir werden alles tun, glaube ich, auf zwei Seiten, dass kein No Deal geschehen wird. Wie das zu machen ist, weiß ich nicht.
Das aber wusste zu diesem Zeitpunkt niemand so ganz genau. Sicher war, es muss eine Brexit-Verschiebung beschlossen werden. Und die soll an Bedingungen geknüpft sein. Aber wie lang dauert der Aufschub? Und zu welchen Konditionen wird er gewährt? Hektische Beratungen überall in der EU. Theresa May jettet nach Berlin. Nach ihrem Gespräch im Kanzleramt sagt Kanzlerin Angela Merkel vor der Unionsfraktion im Bundestag, sie halte eine Brexit-Verschiebung auf Ende 2019 oder Anfang 2020 für möglich. Eine flexible Verschiebung, die jederzeit beendet werden kann, wenn die Briten das Austrittsabkommen doch noch unterzeichnen. Damit liegt Merkel ziemlich genau auf der Linie von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Von Berlin fliegt Theresa May nach Paris. Nein, auch Staatspräsident Emmanuel Macron wird kein Veto gegen eine Brexit-Verschiebung einlegen. Auch das ist zu diesem Zeitpunkt längst klar. Aber Paris beharrt auf klaren Bedingungen, wie die französische Europaministerin Amélie de Montchalin in Luxemburg beim Treffen mit ihren Amtskollegen klarmacht. Die Diskussionen bewegen sich auf zwei Ebenen. Als erstes möchten wir wissen, zu was die britische Regierung die Brexit-Verschiebung nutzen will. Und dann stellt sich die Frage nach den Bedingungen, danach, welche Rolle die britische Regierung in der zusätzlichen Zeit einnehmen will, wie sie entscheiden und an welchen Entscheidungen sie teilnehmen will. Hinter dieser Formulierung verbirgt die Ministerin ihren Unmut darüber, dass die Regierung und die Abgeordneten eines Landes, das die Union verlassen will, an den großen Weichenstellungen, die nach der Europawahl anstehen, beteiligt sein könnten. Die Bestimmung des Kommissionspräsidenten, die Besetzung vieler anderer Top-Positionen in Brüssel und schließlich die Beratungen über die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union, in deren Rahmen immerhin rund 1,3 Billionen Euro bewegt werden. Das ist kein Betätigungsfeld für scheidende Mitglieder, glaubt ein großer Teil der EU-27. Aber wie kann man die Briten davon abhalten? Die Aushandlung der genauen Bedingungen wird die Sache des EU-Gipfels sein. Mit Theresa May lassen sich da wohl pragmatische Lösungen finden, glauben die meisten. Aber was, wenn sie gestürzt wird, wenn ein Brexit-Hardliner ihren Job übernimmt? Der Aufruf des Brexit-Extremisten Jacob Rees-Mogg aus Mays Tory-Partei, im Falle einer Verlängerung der britischen Mitgliedschaft innerhalb der EU die maximal mögliche Blockade auszuüben, hat in Brüssel durchaus die Alarmglocken schrillen lassen. Und dann ist da die andere Frage. Wie will May während der Brexit-Verlängerung im Unterhaus eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zustande bringen? Die Antwort, die May bislang auf diese Frage geliefert hat, reicht vielen Mitgliedsländern nicht aus. Jean Asselborn.
Ich glaube, dass zurzeit das Argument, was von Großbritannien benutzt wird, dass die beiden Parteien, Labour und die Tories, miteinander reden, dass sie noch etwas Zeit bräuchten, müsste ein wenig, glaube ich, aber trotzdem, sagen wir mal, konkreter auch definiert werden.
Genug Stoff also für eine lange Gipfelnacht. Und offenbar sind doch nicht alle Teilnehmer ganz sicher, dass sie mit einer Brexit-Verschiebung enden wird. Belgiens Regierungschef Charles Michel jedenfalls hat seine Amtskollegen aus den anderen Nordsee-Anrainerstaaten zu einem separaten Treffen eingeladen, unmittelbar vor dem Brüsseler Krisengipfel. Ein Koordinierungstreffen soll das sein, gab er zu Protokoll. Schließlich seien diese Länder ja am härtesten von einem No-Deal-Brexit betroffen.